dich zu feiern und um dir zu dienen. Aber letztendlich bist du es, der uns wieder dient. Letztendlich bist du es, der wieder frei macht, der neue Freude schenkt, der Verständnis deines Wortes gibt. Das bist du alles, Herr. Und wir sind gekommen, um von deiner Gnade zu nehmen. Gnade um Gnade, die brauchen wir. Und wir danken dir dafür, dass du sie gerne gibst und reichlich austeilst. Und das ist eine Person hier, die du fühlst dich beschmutzt. Du hast Sachen gemacht, die waren nicht gut und du hast um Vergebung gebeten und du fühlst dich immer noch beschmutzt. Du fühlst dich nicht angenommen und schuldig. Und der Herr sagt dir, ich habe bezahlt. Jesus Christus sagt dir, ich habe bezahlt auf Golgatha. Deswegen strecke deine Hände mir entgegen und nimm meine Gnade an, meine Vergebung, meine Gunst, meine unverdiente Gunst und Gnade. Freu dich wieder, mein Sohn, freu dich. Ich bin für dich und mit dir. Und du wirst merken, wie ich dich segnen werde, wie du Neues erleben wirst auf deinem Weg und wie Dankbarkeit in deinem Herzen anwachsen wird. Danke für heute Morgen, Herr. Wir brauchen dich. Wir empfangen dein Wort der Gnade. Wir empfangen dich, Herr. Amen. Mal kurz den Blick schweifen lassen. Wer alles da ist, ich sehe es nicht sehr gut, aber okay. Letzte Woche hat Detlef zu dem Thema gesprochen, absolut zufrieden. Und da hat er anhand der Seligpreisungen ausgelegt, dass wir glücklich sein können, glückselig sogar, selbst wenn Leid da ist, wenn Trauer da ist, wenn Verfolgung da ist oder Schmähung. Denn Gott ist da, der dich liebt und es wartet im Himmel Belohnung. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle, oder ich sag mal, wir alle in dieser Woche daran gearbeitet haben, zu diesem absolut zufrieden gekommen zu sein. Und wir jetzt alle hier absolut zufrieden da sitzen. Und ich möchte über das Thema sprechen, nicht mehr zufrieden, Fragezeichen. Denn es gibt Umstände, Geschehnisse, Menschen, Haltungen, die absolute Zufriedenheit rauben wollen. Und ich möchte heute auf ein paar Sachen eingehen und ich gehe davon aus, dass diese Predigt auch eine Fortsetzung finden wird, denn es gibt sehr viele Sachen, die eigentlich diese Zufriedenheit rauben wollen. Und zwar anhand einer Begebenheit in der Bibel von David und Saul, was absolute Zufriedenheit rauben kann. Ich möchte mal kurz berichten, wie die Situation ist. Der Geist des Herrn war von Saul gewichen und ein böser Geist hat ihn geängstigt. Und da wurde ihm David empfohlen, der die Zither zu spielen vermochte. Und wenn dann dieser böse Geist kam und ihn ängstigte, dann spielte David die Zither und es wurde besser mit ihm. Und zu dieser Zeit wurde er dann sein Waffenträger. Und ich kenne diese Bibelstellen, diese Geschichte seit Jahrzehnten. Und während ich mich vorbereitete, ist es das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass David und Saul sich kannten vor Goliath. Dass er vor Goliath sein Waffenträger war. Und im 1. Samuel 16, Vers 21 steht, und Saul gewann ihn sehr lieb. Die hatten eine Beziehung vor Goliath. Ich habe Mario gefragt, ob er das wusste. Ja, sagt er wusste das. Sei mal ehrlich, wer hat das gewusst von euch? Der wackere mittlere Block. Respekt. Okay, also Saul gewann ihn sehr lieb. Und dann kommt Davids Sieg über Goliath. Und daraufhin blieb er dauerhaft bei Saul. Vorher ist er noch manchmal zu den Schafen seines Vaters gegangen und er wurde über die Kriegsleute gesetzt. Und jetzt möchte ich mal mit euch zusammen lesen, 1. Samuel 18, Vers 5 bis 9. Und David zog in den Kampf und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen: Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte: Sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Wenn man dann noch weiterliest, dann wirft er am nächsten Tag mit zwei Speeren auf ihn, um ihn zu ermorden. Das zeigt uns, was Neid mit einem macht. Mord als Folge von Neid. Das haben wir schon im ersten Kriminalfall der Bibel. Kain ermordet Abel wegen Neid. Und wir haben die Stelle gelesen, dass er ihn erst sehr lieb hatte. Und da kehrte sich was um. Und überlegt mal, anstelle Buße zu tun, der Geist des Herrn war von ihm gewichen, und Trauer zu tragen, interessierte es ihn, was die Frauen sangen. Neid verändert Beziehungen. Neid macht nicht nur sehr unzufrieden, sondern absolut unzufrieden. Saul war König. Der hätte das eigentlich gar nicht nötig gehabt. David war loyal. Er machte für ihn die Kriegsarbeit. Er lebte gefährlich. Aber nein, Saul wollte etwas haben, was David hatte. Er wollte mehr Ehre. Und wenn man genau liest, die Frauen tanzten sogar Saul entgegen, nicht David. Also selbst das war sogar in richtiger Ordnung. Und am Ende dieses Kapitels steht: Und Saul wurde für immer Davids Feind. Ich möchte heute, dass wir die zerstörerische Macht von Neid und Eifersucht erkennen. Wie sie die absolute Zufriedenheit raubt und noch so viel mehr. 1. Korinther 3, Vers 3. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Dieses Wort Eifersucht und Neid ist im Griechischen dasselbe im Neuen Testament. Also Eifersucht und Streit ist fleischlich, menschlich. Ein Mensch ohne Gott ist so und unser alter Mensch ist auch so. Deshalb braucht sich keiner wundern, dass er trotz absoluter Zufriedenheit manchmal diesen Stich der Eifersucht verspürt. Es ist wie ein Stich. Plötzlich ist was da. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir kennen das alle. Und wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, warum ist Neid und Eifersucht eigentlich so schlimm? Das finden wir in Jakobus 3, Vers 16. Denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Dieses Wort Zerrüttung im Griechischen, da steht das Wort Akatastasia. Das ist Unordnung, Unruhe, Aufruhr, Tumult und dann noch jede schlechte Tat. Das können wir hier nicht gebrauchen. Ich möchte mal ein lautes Amen hören. Das können wir hier definitiv überhaupt nicht gebrauchen. Nicht, wenn Gott, unser Herr, uns totale Zufriedenheit schenken möchte. Wir können das nicht gebrauchen in unseren Beziehungen, wir können das nicht gebrauchen in unseren Familien und auch nicht in unserer Gemeinde. Stellt euch vor, Neid in der Gemeindeleitung, was passiert? Unordnung und jede schlechte Tat. Neid im Küchenteam, Aufruhr und jede schlechte Tat. Und dann noch als Krönung Neid im Musikteam, Tumult und dann jede schlechte Tat. Gott bewahre uns. Amen. Stell dir mal die Frage, auf wen oder was bist du neidisch? Vielleicht gar nicht, im günstigsten Fall. Aber bei welcher Gelegenheit verspürst du diesen Stich des Neides, das dich neidisch machen will. Und ich denke, keiner von uns ist über diese Regung erhaben. Das konnte ich bei unseren Kindern sehen, als sie klein waren. Und wenn einer ein tolles neues Spielzeug hatte, dann hat der andere gesagt, das gefällt mir aber gar nicht, das will ich gar nicht haben. Oh, und der Neid, er guckte aus den Augen. Oder stell dir mal vor, du hast eine Freundin und die kriegt eine neue Frisur und die sieht absolut fantastisch aus. Was sagt da der Neid? Nicht so schlecht. Ja, ist ganz gut. Aber ein bisschen kurz ist es. Ein bisschen kurz. Seht ihr? Das relativiert sich. Es will nicht, da ist keine aufrichtige Freude, keine aufrichtige Anerkennung. Oder dein Freund hat die Frau fürs Leben gefunden. Neid sagt, Herr, wieso nicht ich? Und zieht sich beleidigt und verletzt zurück und guckt neidisch auf das Glück des Freundes. Neid lügt sogar, macht einen Menschen, eine Begabung, einen Besitz, eine Eigenschaft schlechter, als sie eigentlich ist. Eigentlich steckt dahinter ich. Ich will haben oder ich will sein. Jakobus 3, Vers 14 wollen wir lesen. Wenn ihr aber bittere Eifersucht oder Neid und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Hier sind drei Wahrheiten enthalten. Erstens, Eifersucht ist bitter. Zweitens, Eifersucht befindet sich im Herzen. Das ist gut zu wissen, wo man das verorten muss. Und drittens, Eifersucht und Neid rühmt sich und lügt. Das heißt, Neid will sich besser machen, sich aufwerten. Also ich möchte, dass das verstanden wird. Ein kurzer neidischer Gedanke ist nicht unnormal. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt den Herzenswunsch, ein Haus zu haben, ein Eigenheim, und jemand aus meiner Gemeindegruppe bekommt ein Haus, vielleicht sogar noch geschenkt, dann muss ich mich entschließen, mich aufrichtig mitzufreuen und ja, einfach wirklich zu sagen, Herr, danke, dass du ihn beschenkt hast. Und ihm auch zu sagen, ich freue mich für dich. Und wenn wir klug sind, dann werden wir das sogar umschwenken, und zwar uns an Gott zu wenden und zu sagen, du hast den beschenkt. Danke, dass du mich niemals vergisst. Und dann kann ich ihm mein Anliegen sagen, das, was mein Wunsch im Herzen ist. Ich kann sagen, nein, ich will nicht neidisch sein. Ich will nicht begehren, was der andere hat. Und ich kann mich entschließen zur Dankbarkeit. Aber was mache ich denn jetzt nun, wenn es nicht dieser kleine Stich ist? Wenn ich von mir sagen muss, ich bin ein neidischer Mensch. Es ist nicht nur der kurze Gedanke, es ist nicht nur eine Versuchung, sondern ganz tief drin in meinem Herzen gärt es. Oder vielleicht bin ich schon immer neidisch, weil ich mir vielleicht wie die zweite Wahl vorkomme. Weil ich mir vorkomme, als ob ich zu kurz gekommen bin im Leben. Weil ich immer im Schatten von anderen gestanden habe und ich mich immer vergleiche und letztendlich immer schlecht abschneide. Das gibt's. Auch da gibt glücklicherweise die Bibel Antwort. Die finden wir im 1. Petrus 2, Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Lege nun ab. Lege nun ab. Wie geht das? Natürlich geht das nur im Glauben. Das ist, als wenn ich eine schmutzige Jacke habe und ich sage mir, ich ziehe das Ding aus, das passt nicht mehr zu mir. Das ist nicht mehr mein Teil. Ich brauche diese Jacke nicht mehr. Ich bin ein neuer Mensch und ich habe neues Leben. Dann lesen wir weiter Vers 2. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung oder Heil. Das eine ist die Gier nach Neid oder etwas haben zu wollen. Die Bibel fordert uns hier auf, dass eine andere Gier zum Zuge kommen soll. Und zwar nicht, ich will haben, was der hat, sondern ich will haben, was Gott für mich hat. Begierig zu sein nach Gottes Wort, welches mich nährt und welches mich wachsen lässt. Sprüche 24, Vers 1. Sei nicht neidisch auf böse Menschen und nicht begierig, bei ihnen zu sein. Wisse, böse Menschen werden ihren Lohn bekommen. Gläubige werden auch ihren Lohn bekommen. Wenn man mit bösen Menschen zusammen ist, das färbt ab. Habt ihr das schon mal gemerkt? Selbst Neid färbt ab. Üble Nachrede. So schnell geht das gar nicht. So schnell macht man mit. Man gewöhnt sich an Böses. Und deswegen, egal wenn ein böser Mensch aus unserer Umgebung, egal ob er erfolgreich ist, berühmt ist, schön ist, wohlhabend ist, interessant ist, gut aussehend oder großzügig, sei nicht neidisch auf böse Menschen. Du hast keinen Grund dazu. Es gibt einen Gott und du hast einen Gott. Warum ist man eigentlich neidisch? Man vergisst, dass man mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist, dass er nun in uns lebt. Man vergisst, wer man in Jesus Christus ist, wie der Bruder vom verlorenen Sohn. Der kommt ja zurück, kennen die allermeisten wahrscheinlich. Und dann ist der große Bruder neidisch auf den Jüngeren. Und ihr wisst wahrscheinlich, was der Vater gesagt hat. Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir. Und was mein ist, ist dein. Und das ist auch unser Versprechen. Wir sind alle Zeit bei ihm. Wenn wir nicht weggehen, sind wir bei ihm. Und wir brauchen auf keinen Bruder, auf keine Schwester neidisch zu sein. Es ist uns nicht bewusst, welchen Wert und welche Einzigartigkeit uns ausmacht. Man vergisst, wie sehr man sehr persönlich Gott einen liebt. So sehr liebt, dass er für jeden von uns sogar einen Weg hat, eine Bestimmung, ein Lebensziel. Wir vergessen, dass er Pläne hat für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und wir vergessen, dass wir nicht unbedeutende kleine Menschlein sind, sondern Heilige, Geliebte, gerecht gemacht wordene Könige, Priester und Auserwählte. Deshalb vergleich dich nicht mit irgendeinem anderen. Lebe dein Leben mit deinem Gott. Wenn du erkennst, was Gott für dich hat, wirst du nicht neidisch auf die Berufung eines anderen stieren. Dann sind diese Gedanken unnütz. Oh, der kann so schön mit den Menschen sprechen. Wieso ich nicht? Die kann aber schön singen. Wieso ich nicht? Die wird Missionarin. Eigentlich habe ich doch gedacht, dass ich in den Dienst gehen sollte. Wieso kriegt die Lob immer zu? Eigentlich arbeite ich doch so viel für Gott. All diese Dinge sind nicht nötig, sondern entwickle du deine eigenen Fähigkeiten und lass dich ehren von Gott. Was öffentlicher und sichtbarer ist, ist nicht mehr wert. Es reicht, wenn Gott später sagt, gut gemacht, treuer und guter Knecht. Gut gemacht, treue und gute Schwester, Sohn und treue und gute Tochter. Und ich möchte euch heute an eine Waffe gegen Neid erinnern. Und zwar, die steht in Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Sei dankbar. Ganz einfach. Sei dankbar. Dankbarkeit ist eine mächtige Waffe. Dankbarkeit bringt Ruhe für die Seele und verschließt die Tür zu Unzufriedenheit, für Neid und Gier. Dankbarkeit ist gut für unsere seelische Gesundheit und auch für unsere körperliche Gesundheit. Undankbare Menschen sind unzufrieden, sind zerrissen, sind mürrisch und man fühlt sich auch nicht wohl mit solchen Menschen. Sei dankbar. Das ist der Wille Gottes für dich und für mich. Sei zufrieden und dankbar. Und wer dankbar ist, der ist frei. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 und 18. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt Dank in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Hier sind drei Dinge, die sind Gottes erklärter Wille, und dann wird Neid keine Chance mehr haben. Freue dich alle Zeit, heute, morgen, übermorgen, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, in der Krise oder in der Versuchung. Ob es in deinem Leben leicht ist oder schwer oder sogar ganz schwer. Sich zu freuen ist die Aufforderung zu einem übernatürlichen Leben. Sich durch eine Willensentscheidung zu freuen, ist eine erwachsene geistliche Haltung, die ausdrückt, mein Gott ist gut, war gut und wird immer gut sein. Er zieht mich als ein liebender Vater und ich will ihm vertrauen. Und ich glaube, es ist für einige an der Zeit, zu jammern und zu quengeln, aufzuhören. Das kindliche Gebaren abzulegen, die Schultern zu straffen und zu sagen, ja, ich gehe mit meinem Gott einen Schritt vorwärts. Ich will das meine jetzige Lebensphase verlassen und geistlich entscheidend weiterkommen. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann sag in deinem Herzen wirklich, ja, ich gehe diesen Schritt. Stell dir wirklich vor, wie du einen Schritt heraustrittst, symbolisch heraustrittst und sagst, ich stelle mich meinem Leben. Jammerei ist Schluss, Undankbarkeit, Schluss damit. Frustriert rumzuhängen, Schluss damit. Entschlossen weiterzugehen, ja. Wir wollen doch zusammenstehen und weiterkommen. Unsere Stadt wirklich berühren mit der Liebe Gottes, mit der Botschaft der Erlösung. Und deswegen ist es an der Zeit, wirklich zu sagen, ja, ich will übernatürlich leben. Ich will dankbar leben, entschlossen und kühn leben. Das Zweite ist, betet unablässig. Da bleibt keine Zeit für Neid. Bete unablässig. Bete immer zu, wann immer sich Zeit dafür findet. Und ich glaube, dass es mehr Zeit gibt für jeden von uns, als die wir nutzen. Also in meinem Leben ist es jedenfalls so. Da ist mehr drin. Da ist mehr drin. Und ich denke, das sollten wir realisieren und angehen durch eine mutige, feste Entscheidung. Das ist der Wille Gottes für dich und für mich. Warum? In dem Moment, wenn wir unablässig beten, da stimmt die innere Ausrichtung. Wenn Gott unsere Quelle ist, die Person, die für unser Sein zuständig ist, dann sollten wir mit ihm in ständiger Verbindung sein. Er ist die Person, die für unsere Zukunft zuständig ist. Er ist die Person, die für Versorgung zuständig ist. Nicht unser Arbeitgeber, nicht die Rentenkasse und nicht das Sozialamt. Er ist für Versorgung zuständig. Er ist für unser ganzes Leben zuständig. Und wenn dieses Leben hier beendet ist, dann ist er für die Ewigkeit zuständig. Allumfassend ist unser Gott. Und diesen Raum sollten wir ihm geben, durch unsere Anbetung, durch unsere guten Haltungen, dadurch auch, dass wir unablässig beten. Wir sollten mit ihm in ständiger Verbindung sein, ihm nahe sein, ihm alles sagen. Und ich möchte jedem wirklich sagen, du kannst dich an ihn wenden, genau so, wie du heute bist. Du brauchst keinen Heiligenschein. Du brauchst nicht das können, was dein Nachbar kann. Und du brauchst nicht heiliger sein als irgendeiner von uns, sondern so wie du bist, kannst du zu ihm gehen, zum Thron der Gnade. Und du wirst da Gnade empfangen und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Du kannst ihm dein Herz ausschütten. Wenn du leidest, du kannst ihm dein Herz ausschütten. Du kannst, wenn du einen Sieg hast, du kannst ihm ja einfach dich mit Jubel zu seinem Thron wenden. Wenn du verzweifelt bist, kannst du dich an ihn wenden. Wenn du Wünsche hast und Träume und Sehnsüchte, und ich hoffe, du hast welche. Ich hoffe, du hast noch Träume, Wünsche und Sehnsüchte. Wende dich an ihn. An wen denn sonst? Bei wem sind sie denn sonst am besten aufgehoben? Der dritte Punkt ist, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In allem heißt in allem. Ob es dir gut geht oder schlecht geht oder aber Krise. Nehmen wir an, ich bin krank. Soll ich für Krankheit danken? Ich glaube nicht, denn Jesus hat dafür bezahlt. Aber in der Krankheitssituation sollen wir danken. In jeder Situation sollen wir danken. In jeder Herausforderung sollen wir danken. In jeder Schwierigkeit sollen wir danken. In jeder guten Situation, wo wir oben auf sind, auch das gibt es ja bei uns Christen. Wir sind oben auf und Sieg ist da und Freude und wir sind beschenkt und es läuft rund in der Familie. Das ist doch eigentlich sollte das das Normale sein. Und die anderen Sachen, die besiegen wir im Glauben. Also wenn du jetzt zum Beispiel krank bist, du kannst sagen, danke Jesus, du bist größer. Danke, du bist der Herr, mein Arzt. Jahwe Rapha, der Herr, mein Arzt. Danke, dass Heilung mir gehört. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass du aus Schlimmen Gutes machen kannst. Und das ist die Sache Gottes. Aus Schlimmem Gutes machen. Aus Schrecklichem Sieg machen. Aus Verzweiflung Freude machen. So ist Gott. Wie reagierst du auf schlechte Nachrichten? Und ich denke, wir können nach dem ersten Schrecken lernen, Dank zu sagen. Lieber Jesus zu sagen, du weißt, was passiert ist. Du weißt, dass ich mich gräme, dass ich erschreckt bin, dass mein Herz verzagt ist. Aber trotzdem will ich dir danken, will ich dir Ehre geben. Trotzdem will ich dir Raum schaffen, einfach, dass du wirken kannst. Das heißt, ich drücke ihm einfach mein Vertrauen aus. Ich glaube, dass mir alles zum Guten mitdienen muss. Lass uns Psalm 50, Vers 23 lesen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Opfern ist manchmal schwer, aber Dankopfern verherrlicht Gott. Das ehrt ihn, weil wir den Blick auf ihn richten. Wer Dank opfert, der bahnt einen Weg. Das heißt, er macht einen Weg frei. Wofür? Er wird das Heil Gottes sehen, seine Hilfe, seine Rettung. Und ich wünsche mir, dass wir das alles erfassen können, wie wichtig Dankbarkeit ist, wie wichtig Danksagung ist, wie wichtig Dankopfer ist. Und wenn du heute was mitgebracht hast, was dir schwer ist, was dir Kummer bereitet, du entmutigt bist oder enttäuscht oder frustriert, entschließe dich doch, ein Dankopfer zu geben. Gott ein Dankopfer zu schenken, auch wenn es schwer ist. Du wirst einen Weg bahnen und das Heil Gottes sehen. Du wirst seine Rettung sehen, sein Eingreifen. Entschließ dich doch einfach. Ich will ein dankbares Leben führen. Nicht nur heute, wenn jetzt die Predigt darum ging, sondern als Lebensentscheidung. Ja, das ist es. Das ist es, was ich begehre. Das will ich mir antrainieren. Das will ich leben, ob es gut ist oder schlecht ist. 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank. Wofür? Weil er uns den Sieg gibt. Sag Danke für den Sieg, bevor du ihn fühlst, bevor du ihn siehst. Danke für Sieg über Neid. Danke für Sieg über Eifersucht, über Unzufriedenheit. Danke für Sieg, selbst wenn es nach Niederlage aussieht. Danke für Sieg im Angesicht von Verzweiflung. Danke für Sieg im Angesicht von Mangel. Und wir alle in irgendeinem Bereich unseres Lebens haben wir Mangel. Warum nicht Gott bitten und erwarten und dafür danken, dass er diesen Mangel ausfüllt? Wir kennen alle die Geschichte, denke ich mal, von Paulus und Silas im Gefängnis und um Mitternacht fassen sie den Entschluss zu Lobsingen. Was passiert? Die Ketten fallen ab. Sie sind frei. Und das Tolle ist, dass nicht nur sie befreit werden, sondern auch von den Mitgefangenen fallen die Ketten ab und der Kerkermeister und seine Familie erlebt Gott. Wenn wir dankbar sind, beeinflussen wir unsere Umgebung. Wenn Muttern frustriert ist zu Hause, die ganze Familie leidet, oder? Wenn wir dankbar sind, wir beeinflussen unsere Familie, unsere Umgebung. Wir beeinflussen diese Gemeinde und wir werden mehr Segen in diese Stadt bringen. Wir bahnen einen Weg für Gottes Eingreifen. Und wenn Gottes Rettung da ist und sie wird kommen, dann wird der Jubel größer werden. Und unser Glaube wird wachsen und unser Vertrauen wird wachsen. Und unsere Liebe zu Gott und zueinander und Neid und Eifersucht und Vergleichen wird keine Chance unter uns haben. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde, auch in dieser Gemeinde. Dein Wille geschehe unter uns. Und ich danke dir dafür, dass du das in unseren Herzen festmachst durch deinen Heiligen Geist, dass Neid nicht unser Erbe ist, nicht in unseren Genen liegen muss, dass Neid nicht unser Schicksal ist, sondern Sieg und Freiheit. Dass wir unser bestes Leben leben können, jeder von uns. Danke, dass du heute Morgen Türen öffnest in Freiheit hinein, herauszutreten aus einem Status quo, der so beengend war und so lustlos war, hinein in Lust an dir zu haben, mein Gott, Lust an dir zu haben, mit dir zu leben und Überwinder zu sein in diesen ganzen Versuchungen und in dem Dreck dieses Lebens, dein Reich wirklich zu bauen. Und wir zusammen zu stehen wie ein Mann und mit einem Munde dich zu preisen und auch füreinander einzustehen. Ich danke dir für heute Morgen, dass deine Kraft ausreicht für jede Not, für jede Schwierigkeit, für jede Verzweiflung und auch für akute Sachen, die real sind, nicht nur gefühlt sind. Du bist der lebendige Gott. Auf dich setzen wir unser Vertrauen, auf wen denn sonst? Und ich möchte die einladen, die Festlegung heute Morgen treffen wollen. Wenn du dies vor einem Zeugen machen möchtest, kannst du gern nach vorne kommen, dass ein Mitarbeiter mit dir betet. Ansonsten lobe den Herrn jetzt mit uns zusammen im Lied und schütte dein Herz vor ihm aus.